Hebräer 3, das ist der Vers 1 und dann Vers 6b bis 14. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr mitberufen seid durch die himmlische Berufung, schaut auf den Apostel und Hohepriester, den wir bekennen, Jesus. Wir sind sein Haus oder wir sind sein Tempel, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festbehalten. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr hören werdet seine Stimme, so verstockt eure Herzen nicht, wie geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, da mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch gesehen meine Werke 40 Jahre lang. Darum ward ich entrüstet über dies Geschlecht und sprach, immerdar irren sie mit dem Herzen. Aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abfalle von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Christi teilhaftig geworden. Wir sind die Teilhaber Christi. Wenn anders oder da wir ja die Zuversicht vom Anfang bis ans Ende festbehalten. Herr, bewahr uns vor solch einem Scheitern. Amen. Ich habe die Predigt heute überschrieben, Durststrecken im Glauben. Und das ist ein Thema, das nur für reife Christen verständlich ist. Ich habe viel hier schon predigen dürfen von der Freude, die man hat, wenn man zum ersten Mal das Evangelium begreift und zu Jesus kommt. Aber es ist eine harte Tatsache, dass unser Herr uns im Leben Wege führt, bei denen wir uns oft ausstrecken und sehnen nach einer Stärkung. Und ich will das doch heute Morgen predigen, weil ich denke, es sind einige da, die warten auf dieses Wort. Menschen, die eine Durststrecke gerade durchzumachen haben in ihrem Glaubensleben. Früher wurde das Buch von Hans Bertram viel gelesen, Flug um die Welt. Ein Mann, der mit einem Flugzeug ganz allein um die Welt fliegt, das ist heute nicht mehr viel, aber damals war das ein Wagnis mit einem Wasserflugzeug und dann geschah das Unglück an der Küste von Australien, wo kein Mensch mehr wohnte, er hatte einen Maschinenschaden. Und dort saß er tagelang und er hat kein Wasser. Und diese Schilderung dieses Buches, die ist so erschütternd, wie er morgens an den Tragflächen des Flugzeugs den Tau wenigstens einfangen will, mit seiner geschwollenen Zunge, wie er sich dort in eine Höhle zurückzieht und immer diese Halluzinationen, diese trügerischen Traumbilder hat. Und als endlich ein Mensch auftaucht, dann meint er, das sei jetzt wieder eines dieser falschen Bilder, er kann es noch gar nicht fassen. So etwas gibt es auch im Glaubensleben. Dass man ganz weit weg ist von dem, was man einmal erfahren hat. Beim Durst ist ja so schlimm, dass der Körper sofort reagiert, die Zunge wird dick und man hat keine Kraft mehr, man kann sich nicht mehr auf den Füßen halten. Auch das gibt es bei Christen. Das liegt weit zurück, wo man einmal fröhliche Lieder singen konnte. Aber heute geht das einfach nicht mehr. Man wollte, aber es geht nicht. Man hat die Kraft nicht mehr. Und man wollte so ausschreiten wie einst, aber es geht nicht. Die Kraft ist von uns gewichen. Man steht mitten in der Sonnenhitze des Tages, mitten in den Versuchungen, mitten in den Prüfungen, mitten in den Leiden, die man aushalten muss. Und man kann es einfach nicht mehr durchstehen. Man denkt, wenn es nur noch irgendwie an mir vorübergeht, aber wie, ich weiß es nicht. Ich habe das schon manchmal Ihnen hier gesagt, dass endgültig dieses Wort aus unserem Sprachschatz verschwinden sollte, dieses dumme Wort von Nietzsche, von den Christen, die Erlöster aussehen müssten. Das dürfen wir nicht mehr sagen. Wenn wir nur ein wenig in die Bibel hineinsehen, dann wissen wir, dass Gott seine treuesten Boten in heiße Zeiten führt und dass die Wege unseres Gottes oft Wüstenwege sind, wo es kein Wasser mehr gibt, sondern unbarmherzig die Sonne niederbrennt. Lassen Sie das ruhig solche Christushasser sagen wie Nietzsche. Aber das soll nie über unsere Lippen kommen. Wir wollen Verständnis haben für Menschen um uns her und auch für Christen, die traurig und geschlagen daherkommen, in deren Leben viel zerbrochen ist und die viel Freude verloren haben und die vielleicht auch nicht mehr lachen können. Und für die ist dieses Wort heute das Erste, was dieses Wort uns sagt: Wir werden gestärkt. Das, was uns so zu schaffen macht in diesen Wüstenzeiten, durch die wir hindurch müssen, das ist ja, dass man die Führung Gottes nicht mehr versteht. Er ist weit weg. Oder man hat keine Kraft mehr. Oder man spürt, wie die Finsternis uns gefangen hält. Wir wollten ja auch anders leben, aber es geht einfach nicht. Und man hat gekämpft und gerungen und man ist unterlegen. Wenn Sie heute da an dieser Not leiden, dann ist das richtig. Für Sie reden wir. Und da sagt dieser Hebräerbrief: Schaut auf den Apostel und Hohepriester Jesus. Lasst nur eure kümmerlichen Versuche zu bleiben, dass ihr euch aufschwingt, dass ihr euch in diesen harten Durststrecken meint, durchschlagen zu können. Das ist gar keine Schande unter uns, wenn wir sagen: Ich kann nimmer, ich bin am Ende meiner Kraft. Wenn wir doch dieses Bild ausrotten, dieser Supermänner, die im Glauben wie ein Gummimännchen immer wieder auf die Füße fallen. Das ist gar keine Schande, wenn Sie zu einem anderen sagen: Ich kann immer beten, aber komm zu mir und bet mit mir. Wir brauchen einander, weil wir so schwache Menschen sind. Aber der Hebräerbrief sagt: Gestärkt werden wir, wenn wir auf Jesus blicken. Noch einmal: Es gibt keinen Christen, der in seinem Glauben durchhalten kann, allein deshalb, weil er stark wäre oder weil sein Glaube unantastbar wäre. Wir können nur durchhalten, weil wir auf Jesus blicken. Und er begegnet jedem, der in einer Durststrecke steht. Jedem. Es gibt keinen Menschen, der hier nicht einen freien Blick bekommt auf Jesus, unseren Herrn. Ich möchte Ihnen das heute so verkündigen als die frohe Botschaft in den Durststrecken Ihres Lebens. Jesus will, dass Sie ihn heute finden und durch den Anblick, den Sie haben, getröstet und erquickt werden. Er wird ein Apostel genannt. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Titel für Jesus. Wir kennen ja die Zeugen als die Apostel, aber Jesus als einen Apostel. Aber der Hebräerbrief sagt, da fängt er gleich schon an, am Anfang seines Briefes: Jesus ist von Gott in die Welt hineingesandt, er ist der Bote. Lassen Sie mich kümmerlich erklären, das Bild ist nicht packend und nicht ideal. Unter uns sitzen russische Aussiedler, die wissen, wie das ist. In der Sowjetunion, in Moskau, gibt es eine deutsche Botschaft und dort ist der deutsche Gesandte. Diese Deutschen in Russland, diese noch dort lebenden 1,8 Millionen, die haben ja ein großes Heimweh. Zu uns, hierher. Aber man hält dieses Heimweh weit weg von der Regierung und man sagt, man darf dieses Volkstum gar nicht richtig leben. Und das ist die einzige Hoffnung für diese Menschen, dass es eine Botschaft gibt in Moskau. Und dort sitzt der Gesandte. Der kommt ja von der Heimat. Der ist eigentlich der wandelnde Beweis dafür, dass wir dorthin kommen können. Das weiß die Regierung, deshalb ist die Botschaft gut bewacht und keiner darf in die Botschaft rein in Moskau, der nicht einen Passierschein der russischen Regierung hat. Nehmen Sie dieses Bild unseres Gesandten im diplomatischen Verkehr, des Botschafters, der in einem fremden Land einfach deshalb da ist, um diesen Menschen zu sagen, wir sind für euch da, wir sind für euch ansprechbar. Das ist das Amt Jesu heute, dass er uns der Gesandte Gottes sein will, das Fassbare von der Ewigkeit. Darum sind die Durststrecken unseres Glaubens nicht hoffnungslos, weil Jesus uns heute ganz nahe kommt. Die Einladung gilt, kommt her, die ihr durstig seid, ich will euch erquicken. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibes sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Es bleibt nicht bei den Durststrecken. Unser Herr führt uns hinein, aber er will uns auch ganz neu dort begegnen. Dann ist hier Jesus ein Hohepriester genannt. Das war für diese hebräischen Christen damals ein Begriff, der sie sehr ansprach. Und ich meine auch für uns. Wenn der Herr uns eine schwierige Wegstrecke führt, wo wir im Glauben müde werden, da versündigen wir uns auch an ihm. Es gibt Zeiten, wo uns das Bibellesen nicht mehr wichtig ist, wo wir das Gebet vernachlässigen. Und selbst Trostworte, die uns der Herr durch Freunde zurufen lässt, die tun wir ab, wie wenn es Sprüche wären. Und darum ist es so wichtig in den Durststrecken unseres Glaubens, dass wir gestärkt werden vom Hohepriester, der uns die Schuld wegnimmt, immer ganz neu. Auch das, wo wir ihn betrübt haben, wo wir ihn versündigen. Das hilft uns jetzt weiter in diesen müden und schweren Zeiten des Wüstenzugs. Da nennt der Hebräerbrief diese Wanderer durch die Wüste heilige Brüder. Das ist ein Wort und er sagt das nicht so leicht oben weg. Heilige Brüder, ihr seid doch mit dem Ruf Gottes einmal gerufen worden. Ihr seid Menschen, die einen, ja wie soll ich sagen, ein Ticket habt zum Himmel. Ihr habt doch ein Ziel auf eurem Leben stehen. Ihr wandert doch nach einer großen Heimat zu, heilige Brüder. Da schämt sich der himmlische Vater nicht, euch Brüder zu heißen. Und das seid ihr. Vergesst das doch nicht in den Wüstenstrecken eures Lebens. Lasst uns halten an dem Bekenntnis. Und der hohe Priester, den wir bekennen, Jesus, so sagt der Hebräerbrief immer wieder, das ist die Stärkung mitten auf dem Wüstenweg, den wir gehen in dieser Welt. Dass wir uns ermahnen und ermuntern, dass wir uns neu wieder ausrichten und sagen, da ist doch er da in der Mitte. Jesus Christus, unser Herr. Ein zweiter Punkt. Wir werden gewarnt. Nun erwähnt hier dieser Schriftabschnitt das Beispiel des Volkes Israel, wie sie durch die Wüste gezogen sind. Die hatten ja wunderbare Erfahrungen mit Gott gemacht. Das muss doch auf Menschen wirken, sodass man es nie mehr vergessen kann, als sie dort vor dem Schilfmeer standen und die Heere Pharaos hinter ihnen herstürmten. Und dann streckte Mose seinen Stab in dieses Meer und die Fluten teilten sich. Und sie gingen trockenen Fußes hindurch und wie sie sich umdrehen, ziehen die Ägypter auch durch das Meer und ertranken. So einen Herrn haben wir. Sie haben erfahren an der Oase Mara, wie der Herr bitteres Wasser süß machen kann. Was haben Sie erlebt am Sinai, als Sie die Gebotstafeln empfingen und als Gott zu diesem Volk redete? Und dennoch fingen Sie an eines Tages gegen den Herrn zu murren. Wären die Hebräer Schwaben gewesen, hätten sie gebruddelt. Es war ihnen einfach unbequem. Sie hatten die Nase voll, sie fühlten sich verschaukelt und sie sagten, da kommt nichts dabei raus. Das ist dieser Brummgeist, der in einem Christenleben sich breit machen kann, wo man meint, ach, der Herr ist eben doch nimmer da. Und dass ich jetzt dieses Leiden haben muss, dass ich jetzt diese Schwere tragen muss, das ist eben doch von Gott her, ja, dass ich vergessen bin. Und er hat mich eben doch nimmer lieb. Und das ist eben doch nicht von Gott, sondern kommt von irgendwo anders her. Der Hebräerbrief sagt, das war eine ganz böse Herausforderung Gottes, eine Versuchung Gottes. Nicht das Volk Israel wurde getestet, sondern sie meinten, sie könnten Gott provozieren, indem sie ihren Wasserhaushalt Gott vorschreiben und sagen, du musst jetzt. Das war deshalb so schlimm, weil sie auf diesem Wüstenzug nicht begriffen hatten, dass Gott sein Volk in der Wüste führen will. Er meint, das sei gut für uns, wenn wir manchmal Durst haben. Warum gefällt denn das Gott? Warum kann er uns denn Dinge vorenthalten? Er will seine Herrlichkeit umso größer in der Wüste unseres Lebens leuchten lassen. Und seine Wunder werden umso gewaltiger. Und darum kommt hier eine ganz heftige Warnung. Wenn wir das Vertrauen und die Hoffnung nicht bis ans Ende festbehalten, wenn wir Klagende werden statt Lobende, auch in den schweren Führungen unseres Lebens. Die Warnung, die sieht so lieblos aus, und wenn ich sie verkündige, stoße ich vielen von Ihnen jetzt noch zusätzlich ein Messer in ihr Herz. Und das tut der Hebräerbrief, weil er sagt, wir können scheitern. Wir haben es vorher aus dem Mund des Paulus gehört, wie er sagt, man kann niedergeschlagen werden. Das ist uns zum Vorbild geschrieben. Wie hätte doch das Volk Israel dort in den schweren Führungen durch die Wüste Sinai loben können und wissen können, da wo dieser kalte Fels dasteht und wo wir nur Dürre und Trockenheit sehen, da liegen die Wasserquellen Gottes schon bereit. Und ich will es Ihnen genauso zusprechen. Da, wo Sie jetzt nur klagen und jammern und wo Sie in Ihrem Leben nur Felsen und Dürre sehen, da liegen schon die Quellen Gottes, wo er seine Wunder machen will mit Ihnen und wo er seine Kraft Sie erfahren lassen will. Das Dritte, wir werden aufgerufen. Wir werden aufgerufen heute, wenn ihr die Stimme Jesu hört, verstockt eure Herzen nicht. Das ist ein böses Wort, verstockte Herzen. Verstockte Herzen zu haben, es ist gleichsam ein Herz, das zugemauert ist, in das Gott nicht hineinreden kann. Und genau in diesen schweren Wüstenzeiten kann das oft die Folge sein, dass wir sagen, wir wollen gar nichts mehr hören und wir haben gar keine Kraft mehr. Genau da, wo Gott auf besondere Weise mit uns sprechen will. Wir sind verstockt. Der Hebräerbrief sagt, das ist der Betrug der Sünde. Wir haften uns immer wieder an irdische Notlösungen hin, die uns viel verlockender und versuchlicher sind. Und auf die legen wir uns fest. Und dann werden wir nicht mehr frei, die Stimme Gottes zu hören. Was sagt uns denn Gott zu auf diesem Wüstenweg? Gerade dort will uns unser Herr Jesus erscheinen als unser Mann am Kreuz, der es uns klar macht, dass er selbst den Weg des Leidens ging. Das ist ein kühnes Wort, das keiner von uns über die Lippen bringen könnte. Leidenszeiten sind Segenszeiten, wenn ich das Kreuz Jesu dafür Garantie wäre. Augenblicke, wo Menschen gehöhnt haben, wo die Todesmacht triumphiert hat, da hat Gott seinen größten Sieg errungen und er führt seine Jünger den gleichen Weg ihm nach. Trotzdem hat Jesus uns deutlich gemacht in Gethsemane, dass das nicht mit Menschenkraft überwunden werden kann. Jesus ging nicht als der Supermann hinein in diese Wüsten- und Durststrecke. Es kam ein Engel Gottes und stärkte ihn. Wenn schon der Sohn Gottes solch eine Hilfe brauchte, wie viel mehr wir? Aber wie viel mehr gibt er sie uns auch? Nur verstockt eure Herzen nicht. Haltet euch doch nicht auf. Es ist nicht wahr, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Es ist nicht wahr, dass man Lösung seiner Probleme braucht. Es ist nicht wahr, dass man einen Menschen braucht, an den man sich hinhängen kann. Das ist alles der Betrug der Sünde. Sondern in diesen Durststrecken will der Herr mit uns reden. Wir werden aufgerufen, umzukehren, Buße zu tun, hinzuhören, wenn seine Stimme kommt, um neu diese Botschaft zu vernehmen, die er uns hier verkünden lässt, die Botschaft seines Kreuzes, die Botschaft seiner Liebe. Er hat seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns nun in Jesus nicht alles schenken? Das alttestamentliche Wort vom Wüstenzug Israels ist ein Zitat aus dem Psalm 95. Und wenn Sie diesen Psalm 95 aufschlagen, dann sehen Sie, was hier schon in Klammern steht. Das sind ja die Verse 7 bis 11. Das ist ja der Mittelteil des Psalmes. Und dann schlagen Sie diesen Psalm auf und lesen auf einmal diesen Psalm mit dieser heftigen Warnung. Verstockt eure Herzen nicht. Das ist ja ein Jubelpsalm. Kommt, lasst uns dem Herrn frohlocken, jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen, mit Psalmen ihm jauchzen. Unser Herr ist ein großer Gott, ein großer König. Das ist ein Psalm, der aus der Durststrecke des Lebens gedichtet wurde, wo die zwei Wege gewiesen werden. Ich kann abfallen vom Herrn, ich kann mein Herz verstocken, ich kann im Klagen stehen bleiben. Oder ich kann in den Wüstenstrecken meines Lebens das Wort meines Herrn hören. Ich wollte es Ihnen heute verkündigen, damit es sich an Ihnen erfüllt. Und dass Sie einer werden, der loben und preisen kann, auch auf den Wüstenstrecken des Lebens. Er schließt hier dieser Hebräerbrief-Abschnitt mit der großen Zusage, wir sind Teilhaber Christi. Es gibt so glückliche Leute, die an einem großen Konzern Teilhaber sind. Ich habe das Pech, es nicht zu sein oder das Glück, wie sie wollen. Teilhaber zu sein in einem großen Unternehmen, das ist eine gewaltige Sache. Wir sind Teilhaber Christi. Darum haben wir am Leiden teil. Es ist nichts Unnormales, wenn Christen auch am Passionsweg Jesu teilhaben. Und darum steht dieser Predigtext am Sonntag Sexagesime, der schon in die Passionszeit hineinmündet. Wir sind Teilhaber Christi, aber er wird auch uns teilhaben lassen an seiner Herrlichkeit. Gerade deshalb, weil wir Teilhaber seines Leidens sind, wohlan so für uns allzugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Teil am Leiden und Teil an der Herrlichkeit Jesu. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, du führst deine Boten oft schwere Wege. Und du kannst uns viel an äußeren Dingen auch vorenthalten, die wir uns wünschen und ersehnen. Und doch willst du dann umso mehr uns geben. Nicht an vergänglichen Gütern, sondern an dem, was wir teilhaben dürfen, an dir und deiner Kraft und deiner Herrlichkeit. Du sagst auch manchem von uns, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und darum danken wir dir auch für unsere Schwachheit, auch für unsere Durststrecken, auch für die schweren Wege, die wir gehen müssen, und danken dir, dass du uns da begegnen willst und dass du uns neue Kraft und neuen Mut gibst, jeden Tag, jede Stunde. Herr, wir bitten dich auch für alle die, die müde geworden sind, die ausgebrochen sind aus dem Glauben, die nicht mehr mitziehen, die meinen, das wären nur Verstandesprobleme, die nicht begreifen, dass das Versuchungen sind, die uns von dir wegtreiben. Lass sie doch wieder dich finden und zurückkehren zur Nachfolge und zum Gehorsam deines Wortes.
Wir wollen dich für alle die bitten, die durch schwere Leidenszeiten hindurchgehen. Sei du jetzt bei ihnen und lass du sie dein Evangelium verstehen, dass sie das begreifen, dass das Heil allein in dir liegt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.